Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, mit Ihnen hier gemeinsam feiern zu können. Wir feiern, dass Gott seine Gemeinde baut. Darum geht's am Pfingstfest. Das wird uns heute beschäftigen. Gott baut seine Gemeinde und wir sind dabei, wenn er es tut. Im Wochenspruch in Zacharia 4,6, da heißt's: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wie gut ist es, dass es nicht auf Kraft und Heer ankommt, dass unser Leben und unser Leben als Gemeinde in Gottes Hand ist, der mit seinem Geist unter uns wirkt. Psalm 100 lobt Gott dafür, dass wir zu ihm gehören können. Wir sprechen dieses alte Gebet gemeinsam im Wechsel in ganzen Versen. Jauchzt dem Herrn, alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Vater im Himmel, du machst uns zu deinem Volk, zu Schafen deiner Weide. Dafür danken wir dir. Wir wollen dir dienen mit unserem Leben, aber manchmal wissen wir gar nicht so ganz genau, wie das geht und aussieht. Bitte zeig uns den Weg. Jesus, an diesem Geburtstag deiner Gemeinde bitten wir dich, dass du deine Gemeinde weltweit auch weiter trägst und erhältst. Wir wollen dir danken und wir freuen uns über das, was du unter uns tust. Hier sind wir. Bitte nimm uns mit auf deine Wege. Heiliger Geist, wir bitten dich, rüste uns aus. Rüste uns und deine weltweite Kirche aus mit dem, was sie braucht. Bitte gib uns Geduld, auf dein Eingreifen zu warten. Und wenn du handelst und rufst, dann lass uns mit Freuden dienen. Uns fehlt oft die Kraft, aber du schaffst Veränderung. Wir warten auf dich. In der Stille sagen wir Gott, was wir auf dem Herzen haben. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Die Schriftlesung heute steht in 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 11. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist, einem anderen Glaube in denselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Und dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben an den dreieinigen Gott bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Es hat mal einer gesagt, es ist beeindruckend, was Gott mit den Bruchstücken unseres Lebens alles anfangen kann, wenn wir es ihm nur ganz in die Hände geben. Das nächste Lied singt davon, wie es ist, Gott sein Leben in die Hände zu geben und dann zu sagen, Gott, mach du was draus. Ein Leben gegeben, 939. Liebe Gemeinde, es gibt ja so Zeiten im Leben, da fühlt man sich so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben. Dann kann es gut sein, dass man sich umschaut im eigenen Leben und denkt, naja, irgendwer hat mich jetzt hier geparkt und dann vergessen und jetzt bin ich hier und weiß eigentlich gar nicht so genau, wie es jetzt weitergeht. Was kommt denn jetzt eigentlich? Oder geht es überhaupt noch weiter? Oder bleibe ich jetzt hier für immer vollends sitzen? Warten kann ja anstrengend sein. Warten nimmt einem die Kraft. Wenn Sie an den letzten Besuch beim Arzt denken und an Zeit im Wartezimmer, dann ist es ja beeindruckend, dass man eigentlich da sitzt und nichts tut und hinterher ist man trotzdem müde vom Nichtstun. Nichts gemacht und trotzdem deshalb müde und schlapp. Kann ja gut sein, dass man sich so viel vorgenommen hat. Der Umbau zu Hause, meine Prioritäten neu setzen, Beruf und Arbeit irgendwie sinnvoll in die Balance kriegen. Vielleicht ist da auch diese eine Gruppe oder dieser Kreis in der Gemeinde, in dem Sie schon lang tätig sind und Sie haben den Eindruck, na, ein bisschen neuer Wind, irgendein neuer Impuls, was anderes, das wäre doch jetzt dran, das wäre doch gut, aber irgendwie kommt es nicht so recht. Leben auf dem Abstellgleis, Leben in der Warteschlange, ich glaube, wir kennen es ganz gut, mir jedenfalls geht es manchmal so. Und da frage ich mich, wie werde ich denn eigentlich in so Situationen ein gelassener Mensch? Wie kann ich das ertragen und leben, ohne dass mir die Dinge völlig egal werden? Und wie packt man eigentlich Sachen an, ohne sich völlig zu überfordern? Oder wenn es dann gelingt, zu denken, alles kommt nur auf mich an? Große Fragen, glaube ich. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Pfingsten ist sowas wie der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Gottes Geist kommt dauerhaft in die Welt und Gott selber baut seine Gemeinde. Und ich glaube, dass wir in diesem bekannten Text aus Apostelgeschichte 2 Spuren finden, wie so ein Leben gelingen kann, auch wenn es gerade nach Abstellgleis aussieht. Wenn man sich diese Pfingstgeschichte anschaut, kann man leicht übersehen, dass die Tage vor Pfingsten so ein Abstellgleis, so eine Abstellgleiszeit für die Jünger waren. Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, wartet, ich schicke euch den Heiligen Geist. Und dann ist Himmelfahrt und Jesus fehlt, also ist jedenfalls nicht mehr sichtbar da, und die Jünger warten. Und die Jünger warten. Und warten und die Zeit vergeht. 7 Wochen zwischen Ostern und Pfingsten ist lang Zeit, wenn man im Wartezimmer sitzt, wenn man nichts so richtig anfängt, weil man ja nie weiß, wann hat das Warten denn jetzt ein Ende? Wann geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und wenn ich diese Geschichte jetzt gleich lese, dann bitte ich Sie, das im Kopf zu haben. Keiner dieser Männer wusste damals, wie es weitergehen würde oder was dann da passiert. Ist alles völlig neu. Wie gesagt, sie sitzen im Wartezimmer. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter Und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, in Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, in Phrygien und Pamphylien, Ägypter und Leute aus der Gegend von Kyrene im Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir alle hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber und wurden alle ratlos und sprachen einer zum anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll vom süßen Wein. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr wohnt in Jerusalem, das sei euch kundgetan, lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, also 9 Uhr morgens. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es soll geschehen in diesen letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, alle, die den Namen des Herrn anrufen, sollen gerettet werden. Eine merkwürdige Geschichte, eine, die es würdig ist, sich zu merken. Jesus ist zum Himmel aufgefahren und die Jünger warten. So war der Auftrag, 7 Wochen lang. 7 Wochen Leben mit Ungewissheit, 7 Wochen mit der Frage, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Der Auftrag war, ihr werdet dann irgendwann Zeugen sein. Und ich glaube, nach allem, was sie erlebt haben, waren die Jünger auch dabei und haben gesagt, ja, natürlich wollen wir jetzt Zeugen sein. Aber wie geht das denn? Und wie werden wir ausgestattet, ausgerüstet mit dem, was wir brauchen? Ich bin hängen geblieben an dieser kleinen Bemerkung, dass die Jünger beieinander sind in dieser Wartezeit. Ich glaube, das ist schon eine erste Spur auch für uns, dass wir die Gemeinschaft zu anderen Christen, die Gemeinschaft zu Geschwistern suchen in den Durststrecken unseres Lebens. Zu mehreren ist es weniger allein und Gott hat versprochen, bei seiner Gemeinschaft, bei seinen Jüngern zu sein. Von daher eine gute Idee, sich gerade in den Durststrecken dort rumzutreiben. Dann, ganz unerwartet, plötzlich sagt unser Text, ein großes Brausen, Wind und Feuer, das sich ganz unerklärlich auf die Köpfe von allen Jüngern setzt. Alle werden vom Heiligen Geist erfüllt. Man bleibt hängen und fragt sich, na Moment, wie geht das? Wie sieht das aus? Was passiert da eigentlich, wenn da der Heilige Geist auf jeden Einzelnen kommt? Durch 2000 Jahre Kirchengeschichte haben Menschen probiert, sich das vorzustellen. Andere haben probiert, es zu malen. Da sind ganz viele seltsame Dinge bei rausgekommen. Keiner weiß so richtig, wie sieht es eigentlich aus. Ich habe den Eindruck, den Lukas, der das aufschreibt, interessiert es gar nicht so sehr, wie genau das aussieht. Er sagt, Gottes Geist kommt auf alle und irgendwie war es sichtbar. Wir haben es mitbekommen. Die eigentliche Sensation ist, dass Gottes Geist auf alle kommt. Früher im Alten Testament, da war es so, die Könige, die Priester, die Propheten, die wichtigen Leute mit einem besonderen Auftrag von Gott, auf die ist ab und zu und hier und da Gottes Geist gekommen. Jetzt auf die gesamte versammelte Jüngergruppe. Das ist die eigentliche Sensation. Das Wunder steht nicht im Mittelpunkt. Und ich glaube, wenn wir heute über Wunder nachdenken, dann kann uns das eine Hilfe sein. Dass Lukas einerseits sagt, ganz selbstverständlich, da passiert was, was wir nicht erklären können. Wir müssen sagen, das ist ein Wunder, aber gleichzeitig verliert er nicht viele Worte drüber. Ich habe mich die Tage mit einer Bekannten unterhalten, die hat zusammen mit anderen für Heilung in ihrem Leben gebeten, war in einer kleineren Sache mehr lästig als lebensbedrohlich krank und wurde jetzt geheilt und freut sich da sehr drüber. Habe eine Weile mit ihr telefoniert und ich fand es interessant, weil es eigentlich die ganze Zeit um diese Heilung, um das Wunder ging und weniger um Jesus, der dieses Wunder getan hat in ihrem Bericht, fand ich spannend. Lukas macht es hier anders und ich finde es großartig, wie er es macht. Er verschweigt es nicht, er erklärt es nicht, er erklärt es auch nicht weg. Sagt, ja, so war das. Aber wir gehen weiter und gucken. Es geht darum, was Jesus tut. Und der Inhalt dieses großartigen Wunders ist ja genau das. Alle Menschen hören, wie von Jesus erzählt wird, von den großen Taten Gottes. Von daher will ich jetzt auch nicht den Fehler machen, den ich gerade kritisiere und weiter über das Wunder reden, sondern wir gucken weiter, was passiert da eigentlich. Es ist Krach auf der Straße und die Leute gucken und man will natürlich wissen, was da jetzt genau passiert. Diese ganze Menge, die in Jerusalem zusammen ist. Wieder habe ich schmunzeln müssen und habe gedacht, naja, vielleicht kennen wir das ja auch. Es wäre ja nicht so, dass wir dann wirklich nur neugierig wären und ans Fenster gehen, um zu gucken, was draußen auf der Straße los ist. Es ist ja mehr so, mir fällt dann ein, oh, ich wollte schon länger mal die Blumen gießen. Und wenn ich jetzt schon hier am Fenster stehe, weil die Blumen natürlich auf dem Sims stehen, dann kann ich ja vielleicht auch rausgucken, was da draußen gerade passiert. So muss es da auch gewesen sein. Die Leute kriegen mit, irgendwas passiert und sie laufen zusammen. Eine große Menschenmenge steht da auf der Straße, Einheimische und Touristen. Die Stadt war ja ziemlich voll, ein großes jüdisches Fest. Aus der ganzen Welt kommen die Menschen, um mitzufeiern. Und wie sie da so stehen, hört jeder in seiner Muttersprache, wie da erzählt wird von Jesus. Und das, obwohl viele einige tausend Kilometer weit gefahren sind. So, wenn man sich das anschaut auf der Landkarte von Iran, Irak, tief hinten bis nach Rom. Die Leute sind weit unterwegs gewesen, sind jetzt in Jerusalem und jeder hört's. Und jeder versteht's. Hat mich beeindruckt. Wir verstehen uns ja manchmal schon nicht so richtig. Also weder wir uns gegenseitig, noch wir uns selbst manchmal. Und das, obwohl wir ja meistens die gleiche Sprache sprechen. Auch deshalb verrückt, weil das alles Männer aus Galiläa sind, diese Jünger. Menschen aus Galiläa waren damals bekannt für ihren breiten und schlimmen Dialekt. So hat es ein Ausleger geschrieben, mich hat es fasziniert. Das ging so weit mit dem schlimmen Dialekt, dass die schlauen, gebildeten Menschen damals die Galiläer verachtet haben. Man hat darüber nachgedacht, ob es nicht besser wäre, den Leuten aus Galiläa ganz zu verbieten, in der Synagoge Bibeltexte vorzulesen. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber die Frage war, wäre es nicht besser, denen ganz das laute Lesen zu verbieten, weil es versteht kein Mensch. Muss also echt schlimm gewesen sein. Ganz ein Wunderpunkt für die Galiläer. Ich stelle mir vor, das war nicht angenehm, wenn alle über einen lachen, weil man so breit schwätzt. Leute aus Galiläa, wie gesagt, das waren die, die konnten alles, außer ordentlich Hebräisch und Aramäisch. Und aus diesem wunden Punkt für die Galiläer wird ein Wunderpunkt, also der Ort, wo das Wunder stattfindet, nämlich die Leute, die normalerweise keinen geraden Satz rauskriegen, die reden in Sprachen, die sie nie gelernt haben, damit alle Welt es versteht. Wo wir heute dastehen und uns fragen, wie geht es eigentlich mit unseren Gruppen, mit unseren Kreisen, mit unserer Gemeinde weiter, wo wir da ratlos sind, sagt Gott, ich habe das damals hingekriegt, gegen alle schlechten Voraussetzungen. Ich bin damals zum Ziel gekommen, ich kann das auch heute. Unsere menschlichen Voraussetzungen machen da keinen Unterschied. Mag ein kleiner Nebensatz, mag eine sympathische Nebenbemerkung sein, dass es die Leute mit dem schlimmen Dialekt waren, die da in allen möglichen Sprachen reden. Und mich hat es gefreut, fast als ob Gott lächelt und sagt, ach ihr Christen, wisst ihr, ich komme schon zum Ziel. mit meiner Gemeinde. Ich bekomme das schon hin. Ich weiß, das sieht vielleicht gerade nach Abstellgleis aus, nach Leben in der Warteschlange. Ich habe es damals mit diesen Leuten aus Galiläa hinbekommen. Ich krieg's auch heute mit euch hin. Was, wenn wir das mitnehmen könnten? Heute hinein in die schwierigen Zeiten im eigenen Leben oder dort, wo wir gerade Schwierigkeiten sehen und erleben, dass Gott damals sagt, ich bekomme das hin. Und dass dann, wie Jesus selber versprochen hat, dieser gleiche Geist, der das möglich gemacht hat, in jedem wohnt, der an Jesus glaubt. Und zweites, ich glaube, Pfingsten ist nicht nur der Geburtstag der Gemeinde, sondern sowas wie ein geistliches Erntebittfest, ein geistlicher Erntebitt-Gottesdienst. Bald werden wir Erntebitte wieder feiern, weil wir wissen und merken, wir haben es nicht in der Hand, dass auf unseren Feldern das wächst, was wir zum Leben brauchen. Ich glaube, damals mit der Gemeinde und auch heute mit der Gemeinde ist es ganz ähnlich. Wir merken, wir können nicht machen, dass unser eigener Glaube bleibt. Wir können auch anderen Menschen das nur nahelegen und nicht machen, dass andere glauben, egal wie sehr wir es uns wünschen, wie sehr wir davon reden. Und deshalb bitten wir Gott, an Pfingsten bitten wir Gott, dass er das Wunder tut, dass er Menschen anspricht und ihnen von seinen großen Taten erzählt. Das ist die Bitte dieses Pfingsttages, dass das nicht nur alte Geschichte damals in Jerusalem bleibt, sondern hier und da, groß oder klein, Gottes Werk unter uns wird. Dass bei Leuten, die manchmal mehr stammeln, die vielleicht keinen geraden Satz rauskriegen, manchmal komme ich mir so vor, dass bei denen Gott das Wunder tut und sagt, du Mensch aus Galiläa, du Mensch mit Grenzen, du Mensch auf dem Abstellgleis. Was hier passiert, ist in Gottes Hand und deshalb werden Leben verändert in unserer Gemeinde, in unseren Gruppen und Kreisen, da wo wir unser Leben Gott hinhalten und sagen, bitte mach du was draus. Ich weiß, ich bin ein kleiner Mensch aus Galiläa, ich habe es vielleicht nicht gelernt zu reden oder weiß gar nicht, wie es hier weitergeht. Aber Gott, ich bitte dich, so wie du damals dieses Wunder getan hast, bitte tu es heute wieder, dass es mich neu anrührt und dass es die Menschen, denen ich in aller Einfalt und Einfachheit davon erzähle, durchs Herz geht, so wie es damals auch war, als Petrus angefangen hat zu predigen. So tut es nämlich. Er steht auf und sagt, Leute, hört her, was hier passiert, hat nichts mit zu viel Wein am frühen Morgen zu tun, sondern hier erfüllt sich ein altes Versprechen Gottes. Na, er sieht, dass das Wunder, das irgendwie uneindeutig bleibt, da passiert was und die einen sagen, okay, ich höre hier Jesus-Geschichten erzählt, die anderen sagen, die haben nur getrunken. Offensichtlich muss man dieses Wunder deuten. Ich merke, ich stelle mir das oft anders vor. Ich denke mir, ja, würde ich jetzt was Großes erleben, irgendeinen eindeutigen Beweis der Macht Gottes, dann wäre doch alles klar. Ertappe ich mich bei dem Gedanken. Vielleicht geht es Ihnen manchmal ähnlich. Dort war es anders. Das Wunder verhindert nicht, dass die Leute lachen und spotten und hinterher glauben auch nicht alle. Viele ja, aber nicht alle. Petrus sagt, was hier passiert, das kenne ich. Das kenne ich, weil ich das Alte Testament, weil ich die Bibel kenne. Und er hält das, was er erlebt, neben die Bibel und sagt, ja, Joel, da steht's. Gott hat versprochen, dass Gottes Geist ausgegossen wird. Er hat versprochen, dass Gott sein Volk besucht und bei ihnen ist. Auch das mag ich mir zum Vorbild nehmen. Ich wünsche mir und uns, dass wir uns so auskennen in Gottes Schrift, dass wir Probleme und Fragen nicht immer nur googeln, sondern bibeln. Dass wir sie neben die Bibel halten und sagen, ja, da steht doch was dazu, das kenne ich. So hat es Petrus gemacht. Petrus sagt, die Alten und die Jungen, die Kinder und die Greise, auf alle kommt Gottes Geist. Und das befähigt sie zum Reden, zum Predigen, zum so Leben, dass es ansteckt. Petrus sagt, so ist Gott. Er nimmt die kleinen Möglichkeiten seiner Menschen und seine große Liebe zusammen und daraus wird dann ein großes Werk. Und alles nur deshalb, damit wir von Jesus hören, von Gottes Sohn, denn darauf kommt es an. Er sagt, all diese großen Taten, von denen der Prophet redet, die sich beginnen zu erfüllen, all das Große dient dem, dass wir Jesu Stimme hören. Denn am letzten Tag wird es einzig und allein darauf ankommen, dass wir Jesus gehört haben, dass wir seinen Namen angerufen haben und ihm vertrauen. Wir haben gesehen, die Jünger waren auf dem Abstellgleis ihres Lebens und manchmal sind wir es auch. Wir merken in dieser Situation, ganz ohne menschliche Vorbereitung, ohne dass die Jünger das gewusst oder verstanden hätten, beginnt Gottes Geist, seine Gemeinde zu bauen. Wir merken, die Möglichkeiten und die Handicaps der Jünger spielen dabei keine Rolle. Im Gegenteil, Gott ist sympathisch genug an der Stelle, sogar aus dem wunden Punkt, was ganz Großartiges noch zu machen. Gott kommt zum Ziel, nämlich dass Menschen von Jesus hören. Und Gottes Geist rüstet uns aus, wie wir es da sehen, und er kommt, damit er in uns wohnt. Alle Welt soll es hören, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet. Gott baut Gemeinde, wir feiern Pfingsten. Wir freuen uns, dass Gott seine Gemeinde baut und wir halten Erntebitte in diesem geistlichen Sinn. Wir halten Gott unser Leben hin und sagen, da wo ich auf dem Abstellgleis bin oder wo es meine Gruppe und mein Kreis getroffen hat und wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo die Fragen mehr sind als die Antworten, da bitte komm du. Da bitte sorg dafür, dass wir einen geraden Satz rausbringen. Bitte rühr unsere Herzen an und die aller anderen, damit wir gemeinsam dich, Gott, loben. Amen. Herr, wir danken dir für das Wunder, dass du zu uns kommst und in uns wohnst. Heiliger Geist, schön zu sehen, was da passiert, wo du Menschen veränderst. Und so halten wir dir unser Leben hin und sagen, komm, wohn in uns. Lass dein Reich wachsen und kommen durch das, was du tust in uns. Hier sind wir. Bitte führ uns deine Wege. Tröste uns. Komm uns nah. Amen. Von diesem Geist des Glaubens und diesem Geist der Stärke handelt das nächste Lied. 137. Wir singen die angeschlagenen Strophen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du siehst, wo unser Leben aufs Abstellgleis geraten ist, wo wir uns nach Wartezimmer fühlen, nicht wissen, wann es weitergeht und wie es weitergeht. Herr, wir klagen dir auch die Situationen, wo wir in Familie und Gemeinde den Eindruck haben, auf dem Abstellgleis zu stehen. Wir bitten dich, gib's, dass wir warten können, und Heiliger Geist, gib's, dass wir dann losgehen, wenn du uns rufst und anfängst zu wirken. Wir danken dir für die Menschen, die uns von dir erzählt haben, die uns den Glauben geweckt und gestärkt haben. Danke, dass wir da dankbar auf viel zurückschauen können, was du gewirkt hast. Wir wären keine Christen ohne sie. Herr, bitte mach uns zu Menschen, die deinem Ruf folgen und dann auf alle erdenkliche Art und Weise von dir reden. Herr, bitte mach das Zeugnis deiner Taten groß unter uns. Wir wollen dich preisen für das, was du tust in unserer Mitte. Bitte handel. Bitte sprich du Menschen an, dass sie dich kennenlernen und gerettet werden. Herr, bitte sei als Tröster bei deiner verfolgten Gemeinde, bei unseren Geschwistern weltweit und komm denen nahe, die angefochten und ratlos diese Tage leben. Herr, wir bitten für Kranke und Sterbende aus unserer Mitte und in unseren Orten. Bitten dich, dass du ihnen nahe kommst mit deinem Frieden. Herr, deine Welt braucht dich und oft übersteigt das, was wir sehen und hören, unser Verstehen. Bitte hilf deinen Menschen. Jesus, wie gut, dass dein Wirken, deine Hilfe nicht von Heer oder Kraft abhängen und nicht an unserem Wissen oder Können hängen. Bitte hilf du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du bist meine Zuflucht und Stärke. 1953. Zwei kurze Informationen darf ich noch weitergeben. Zunächst vielen Dank für 295 Euro für aktuelle Notstände in der Welt. Das Opfer vom letzten Sonntag. Schön, dass Sie mithelfen, dass woanders geholfen wird. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für die Arbeit unserer Gemeinde bestimmt. Und zweitens, herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag um 10.15 Uhr mit Pfarrer in Ruhe, Karl-Heinz Joos. Kindergottesdienst ist am nächsten Sonntag auch parallel. Wir stehen auf und bitten stehend mit der Strophe 421 um Gottes Frieden. Geht in diesen Tag und die Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.